Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los.
Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen.
Ja, es ist soweit. Wir haben's geschafft. Also ich bin mega happy. Wir haben unseren ersten Teil unserer schon lang angeteaserten Umfrage durchgeführt. Vorab nochmal eine kleine Wiederholung. Wir haben uns schon die letzten Folgen mit dem Thema Lesbarkeit auseinandergesetzt und haben ein bisschen versucht, eher theoretisch einmal aufzuklären, was ist Lesbarkeit, was kann man darunter verstehen. Es hat sich gezeigt, dass es in der Restaurierung nicht die eine Lesbarkeit gibt, sondern ganz viele verschiedene Arten von Lesbarkeit. Und Martina und ich haben in unserer letzten Folge versucht aufzuzeigen, dass diese Lesbarkeiten oft mit verschiedenen Werten verknüpft sind. Das heißt, es ist doch ein recht komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Überlegungen, die bei einer Restaurierung angestellt werden, wenn es darum geht, welches Ziel möchte ich verfolgen? Was möchte ich mit meiner Restaurierung erzielen? Und da spielt eben die Lesbarkeit eigentlich ein ganz großes Thema, weil wir sagen als Restauratorinnen immer, ich setze jetzt diese und diese Maßnahme, zum Beispiel ich reinige dieses Objekt, ich schließe die Fehlstellen dieses Objekts, um die Lesbarkeit zu verbessern. Und es hat sich auch herausgestellt, dass bei jeder Restaurierung, bewusst oder unbewusst, immer eine gewisse Veränderung des Objekts stattfindet, weil wir mit unseren Maßnahmen, die wir setzen, in den Bestand eingreifen und die Objektgeschichte ein Stück weit weiterschreiben. Und da ist jetzt genau die Schnittstelle, wo es, finde ich, sehr interessant wird und worum Martin und ich uns gedacht haben, es wäre spannend, eine Umfrage durchzuführen für eine Gegenüberstellung. Was denkt die Museumsbesucherin und was denken die Restauratorinnen? Und der erste Teil unserer Umfrage befasst sich damit, ins Museum zu gehen und Museumsbesucherinnen direkt anzusprechen und sie zu fragen, was sie über ein gewisses Objekt denken oder wie sie ein gewisses Objekt betrachten. Eben aus dem Grund, weil wir als Restauratorinnen immer eigentlich für den Museumsbesucher, für die Museumsbesucherin argumentieren, warum wir welche Maßnahmen setzen. Wir sagen, die Skulptur ist so schmutzig, wir müssen sie reinigen, damit man das Material, woraus die Figur gemacht ist, wieder besser erkennt. Ist es ein schön weißer Marmor? Ist es ein krepierter Lack auf einem Kunstobjekt? Oder aber auch, besonders bei dreidimensionalen Objekten, diese Fehlstellen, diese Ausbrüche, fehlende Attribute oder Gliedmaßen sind zerstörend und können vielleicht die Museumsbesucher verwirren bzw. können es dem Museumsbesucher erschweren, das Objekt besser zu lesen, besser zu verstehen. Was ist das für ein Objekt? In welchem Kontext steht dieses Objekt? Also da gibt es eigentlich einen ziemlichen Rattenschwanz an Fragen. Und wir haben eigentlich ja versucht, dieses Thema relativ neutral, ohne große Fachbegriffe einzuführen, eine Umfrage so zu gestalten, dass man als Museumsbesucher sich irgendwie gut in dieses Thema einfindet und sich darauf einlassen kann. Aber ja, ohne jetzt lang um den heißen Brei zu reden, wie haben wir denn diese Fragen ausgewählt, unter welchen Kriterien und wie sind wir dabei vorgegangen?
Ja, also das mit dem Fragenfinden, ich erinnere mich, es waren einige Abende, die wir überlegt haben, weil es wirklich nicht so einfach war. Der erste Punkt war schon mal, dass wir relativ schnell gesagt haben, wir wollen das Wort Lesbarkeit gar nicht so oft vorkommen lassen, weil es da schon unterschiedliche Interpretationen gibt. Wenn man sich jetzt nicht vorab mit diesem Thema beschäftigt hat, kann man es auch vielleicht so deuten, die Lesbarkeit von Texten, wie lesbar sind digitale Daten. Also da gibt es ja unterschiedliche Auslegungen dieses Begriffs. Und um Verwirrungen zu vermeiden, haben wir unsere Fragen mal so darauf ausgelegt, diesen Terminus nicht allzu oft zu nennen. Und wir haben uns auch dazu entschieden, dass wir Fehlstellen als ein zentrales Element in unseren Fragen behandeln, also wie Fehlstellen sich auf die Lesbarkeit, die Wahrnehmung des Objekts auswirken seitens der Museumsbesucherinnen. Und dann haben wir auch gesagt, dass wir das sicher anhand eines ausgewählten Objektes machen werden, weil es, wenn wir die Fragen auf die gesamte Sammlung beziehen, ist das einfach viel zu kompliziert und auch nicht aussagekräftig. Also, dass wir wirklich ins Museum gehen, uns ein Exponat aussuchen, wahrscheinlich in der antiken Sammlung oder in der ägyptischen Sammlung, und anhand dieses Objekts dann die Besucherinnen und Besucher befragen werden. Und was war unsere erste Frage? Wir haben dann mal gemeint, okay, so als leichten Einstieg fragen wir die Museumsbesucherinnen, wohin sie zuerst schauen. Also, worauf blicken sie zuerst? Die zweite Frage war dann, was ist hier noch alles original? Die dritte Frage, was denken die Museumsbesucherinnen über die Fehlstellen am ausgewählten Objekt? Die vierte Frage, sollten mehr Fehlstellen geschlossen und fehlende Teile ergänzt sein? Und die fünfte und letzte Frage, ob der ursprüngliche Kontext, sprich Aussehen, Aufstellungsort und Nutzung des Objekts, für die Museumsbesucherinnen gut nachvollziehbar ist. Wir haben Antworten vorgegeben, um es einfacher zu machen, diese Umfrage durchzuführen, weil wenn man jetzt immer Antworten selbst formulieren muss, hätte das sehr viel Zeit gekostet, hätte wahrscheinlich auch viele davon abgehalten, an der Umfrage teilzunehmen, und deshalb haben wir Antworten vorformuliert. Natürlich auch, um die Auswertung dann zu erleichtern und die Vergleichbarkeit der verschiedenen Antworten zu ermöglichen. Dadurch, dass wir Antworten vorformuliert haben, haben wir natürlich auch das Ganze ein bisschen gesteuert, weil wir wollten noch nicht 20 Antworten zur Auswahl geben, sondern es sind zwischen 4 und 5. Aber trotzdem waren die Ergebnisse teilweise überraschend. Und nachdem wir die Umfrage gestaltet und ein Google Form angelegt haben, um die anonyme Beantwortung mittels Handy oder Tablet zu ermöglichen, ging es dann ab ins Museum, liebe Anna. Und dann haben wir das Objekt ausgesucht.
Genau, also wir haben quasi jetzt nicht die Umfrage anhand eines Objekts gestaltet, sondern im Vorhinein uns diese Fragen überlegt und anhand dessen das Objekt ausgesucht. Wir waren im Kunsthistorischen Museum und haben in der antiken Sammlung und in der ägyptisch-orientalischen Sammlung nach einem passenden Objekt gesucht. Das war ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Also wir haben wirklich lang hin und her überlegt, weil wir wollten ein Objekt haben, wo jetzt nicht alles original ist, sondern es auch Ergänzungen gibt, wo es aber auch Fehlstellen gibt, wo es vielleicht noch störende Auflagen oder etwas gibt, wo man sagt, okay, da kann man mehr diskutieren oder da gibt es vielleicht unterschiedliche Meinungen dazu, wie das gesehen wird. Aber ich meine, da kann man auch das Kunsthistorische Museum so loben. Die Objekte befinden sich alle in einem sehr gepflegten Zustand und besitzen eigentlich alle ein sehr homogenes Erscheinungsbild. Das heißt, man kann jetzt nicht durchgehen und sieht dann eine Skulptur und denkt sich, oh, die gehört einmal gereinigt. Also insofern war das schon schwierig. Und auch, finde ich, bei der Fehlstellenbehandlung, wenn es darum geht, fehlende Teile zu ergänzen, im Großen betrachtet sind sie da auch eher zurückhaltend. Aber wir haben dann doch am Ende des Tages ein repräsentatives Objekt gefunden. Und zwar eine Marmorskulptur eines Dionysos Bacchus aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Wir beschreiben das kurz für euch, aber wenn ihr auf unseren Instagram-Feed schaut, seht ihr dann noch einige Fotos davon und auch noch die einzelnen Ergebnisse der Umfrage. Gezeigt ist eine überlebensgroße Skulptur aus einem grobkristallinen Marmor. Sie steht auf einem erhöhten Sockel, weshalb die Lendengegend auf Augenhöhe steht. Die Skulptur befindet sich in einer Nische und wird von der linken oberen Seite von einem recht hellen Spot beleuchtet. Das heißt, die linke Schulterpartie ist sehr stark beleuchtet und aufgrund dessen gibt es dann bei Gesicht und auf der rechten Seite bei den Attributen sehr viele Schlagschatten. Die Skulptur besitzt einige Fehlstellen. Und zwar fehlt zum Beispiel die Nase.
direkt beim Hals gibt es eine recht große Bruchfuge, eigentlich mit sehr scharfen Bruchkanten. Es gibt eben auch einen ziemlich deutlichen Schlagschatten, also aus unserer Sicht eigentlich eine sehr prominente Bruchfuge. Der linke Arm fehlt zur Gänze. Am rechten Arm gibt es beim Handgelenk auch eine offene Bruchfuge. Es fehlen ein paar Finger. Der Panther, der eigentlich zu seinem rechten Fuße sitzt, fehlt zur Hälfte, also Kopf und Beine sind nicht mehr vorhanden. Es ist eigentlich nur mehr der Torso des Tieres ersichtlich. Des Weiteren fehlt der Penis, auch Teile der Haare fehlen. Die einzige Ergänzung, die hier durchgeführt worden ist, ist oberhalb der Knie verläuft eigentlich eine Bruchfuge. Die zieht sich über beide Beine und auch bei dem auf der rechten Seite befindlichen Beinrebenstock geht dieser Bruch durch und der wurde mit einer dem Bestand angepassten Ergänzungsmasse geschlossen, leicht unter Niveau. Es fügt sich sehr gut in den umliegenden Bestand ein, weshalb es vielleicht für einen Museumsbesucher gar nicht so leicht zu erkennen ist. Und das war vielleicht auch das Gemeine, dass eigentlich wirklich nur diese eine Fuge ergänzt war, aber der Rest eigentlich original war. Ja, das ist das Objekt. Und jetzt gehen wir am besten zu den Umfrageergebnissen.
Wir waren ja letzten Endes an zwei Tagen im Museum. Einmal an einem Mittwochvormittag und einmal an einem Sonntagnachmittag. Und haben insgesamt 116 Antworten eingesammelt. Ja, ich fand das total positiv überraschend und unerwartet. Ich dachte nicht, dass so viele Leute teilnahmen. Alle Museumsbesucherinnen waren so freundlich. Und was natürlich ein gutes Verkaufsargument war, dass die Umfrage sehr kurz gehalten war. Also die 5 erwähnten Fragen hat im Schnitt 2 bis 3 Minuten gedauert, bis die Museumsbesucherinnen sie beantwortet haben. Wir haben sie auch in weiser Voraussicht in Deutsch und Englisch gemacht, weil natürlich sehr viele Touristinnen und Touristen auch unterwegs waren. Und durch das Englischsprachige haben wir natürlich eine viel breitere Gruppe erreichen können. Bei den Teilnehmerinnen selbst war das Verhältnis an männlich-weiblich recht ausgeglichen. Die meisten zwischen 25 und 45 Jahren. Wir haben auch einige Jüngere interviewt, einige Ältere, aber das Gros in diesem Altersbereich. Und von den Nationen, also mit ein paar konnten wir dann auch noch weiter ins Gespräch kommen. Das war auch sehr nett, sich da auszutauschen. Hatten wir von Österreich, Deutschland, Resteuropa bis hin zu Asien, USA. Die einzigen Absagen, die es gab, waren aufgrund von Zeitdruck, weil Leute bei Museumsführungen teilnehmen wollten oder teilgenommen haben. Oder doch dann die sprachliche Barriere, dass weder Deutsch noch Englisch für sie möglich war. Aber sonst, ich war wirklich positiv überrascht. Ich glaube, wenn wir es auf der Straße gemacht hätten, hätten wir weitaus weniger Willige gefunden, die da teilnehmen. Aber im Museum, also ich habe mich wirklich so gefreut, dass so viele bereit waren, da teilzunehmen. Und ja, deshalb haben wir jetzt auch eine relativ repräsentative Umfrage von den Ergebnissen her, also über 100. Und gleich zur ersten Frage kommend, wohin schauen denn die Museumsbesucherinnen bei dem Dionysos zuerst? Es lässt sich festhalten, dass die meisten in den Bereich Kopf, Gesicht, Oberkörper schauen. Ich habe mir dann gleich gedacht, okay, hat vielleicht auch ein bisschen mit der menschlichen Natur zu tun. Wenn ich einer menschlichen Darstellung gegenüberstehe, sind das einfach die Bereiche, die mich interessieren. Ich suche das Gesicht. Vielleicht hat es auch was mit der Beleuchtung zu tun, die du ja angesprochen hast. Dieser extreme Spot in diesem Bereich, was auch einige Teilnehmerinnen explizit genannt haben, dass das die Bereiche waren, die sie am meisten angezogen haben, die beleuchteten Bereiche. Das waren mal so die am meisten genannten. Und danach kam die Lendengegend, also der Penis. Vielleicht auch darum, Anna, du hast das ja auch beschrieben, es ist wirklich genau auf Augenhöhe. Das waren so die häufigst genannten Bereiche. Und was ich dann spannend fand, was auch gut 10% angegeben haben, war, dass sie auf die Haare und die Attribute geachtet haben, mit der Randbemerkung, dass ihnen das geholfen hat, die Figur zu identifizieren. Es stimmt, er hat eine sehr interessante Haarpracht, die sich eben aus Trauben und Löckchen zusammensetzt und auch das Attribut, sie mit sehr schönen Weinranken und Trauben umrankt. Aber eben, dass das diesen Blick catcht von den Leuten und dass sie das auch nutzen, um die Figur zu interpretieren, fand ich sehr spannend. Und was ich auch interessant fand, war, dass wiederum andere 10% auf die fehlenden Bereiche zuerst geschaut haben. Also hier war der fehlende linke Arm genannt, abgebrochene Bereiche insgesamt, der fehlende Penis und die fehlende Nase. Also dass diese Fehlstellen doch auch in gewisser Weise den Blick anziehen.
In diesem Zusammenhang interessant, dass sie aber den fehlenden Panther überhaupt nicht genannt haben. Das fand ich wirklich sehr interessant, warum das kein Thema war oder warum das halt nicht genannt worden ist. Weil man sieht einfach noch die Pranken des Panthers und ein Stück von dem Torso, aber eben Kopf und Beine sind nicht dabei. Also dass das offensichtlich nicht wichtig war. Und auch in der Infotafel daneben, die ist ein bisschen versteckt, die muss man suchen. Da haben auch einige Museumsbesucherinnen als Feedback gegeben, dass sie das ein bisschen schwierig fanden, dass sie diese Tafel nicht gleich gefunden haben. Dort steht, dass er eben auch noch einen weiteren, also Stab in seiner fehlenden linken Hand gehalten haben soll. Dieser Stab verweist auch nochmal auf die Figur des Dionysos und Bacchus. Das war auch kein Thema. Und die offene Bruchfuge beim Hals, die hat auch irgendwie niemand genannt. Was ich wirklich eigenartig finde, weil durch diese Beleuchtung wirft diese Bruchfuge einen so extremen Schlagschatten. Und wie du gesagt hast, sie ist in diesem Bereich, wo die meisten Leute auch hinschauen. Also dieser Kopfbereich ist das Erste, wohin man schaut. Und gerade in diesem Bereich ist einfach eine so offene Fuge, aber das hat niemand genannt.
Ja, das hat mich auch total überrascht, weil unser Blick sofort zu den Brüchen und Rissen gewandert ist. Und für Museumsbesucherinnen waren eben, wie vorhin gesagt, die Fehlstellen, die fehlenden Gliedmaßen schon ein Thema, aber Brüche wurde nicht genannt.
Zwei Museumsbesucherinnen haben auch angegeben, dass die Haut glitzert oder die Oberfläche glitzert und haben auch mit der Bemerkung hingeschrieben, ob das Original ist. Also da war Materialität ein Thema. Das fand ich sehr interessant, weil eben es aus so einem grobkörnigen Marmor gefertigt worden ist. Und mit dieser Art der Beleuchtung, dann reflektiert der Marmor einfach das Licht viel besser. Und dann die zweite Frage, was ist hier alles noch original? Fand ich auch sehr spannend, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war halt auch sehr gebiased oder irgendwie diese Frage die Leute sehr verunsichert. Weil wie gesagt, wir haben zuerst die Umfrage gestaltet und dann das Objekt gewählt. Und bei diesem Objekt ist halt eben eigentlich alles original. Einzig und allein die Bruchfuge überhalb des Knies ist geschlossen. Aber ich glaube, diese Art der Fragestellung hat die Leute sehr skeptisch gemacht. Und die Antworten waren, nur 26% waren der Meinung, dass alles original ist. Die Hälfte der Besucherinnen hat angegeben, dass mehr als die Hälfte original ist. Und 23% haben angegeben, dass weniger als die Hälfte original ist. Und nur 1,7% dachte, dass nichts original ist, dass das eine Kopie ist. Aber das fand ich eben auch spannend, dass das anscheinend sehr unklar war. Wir haben ein persönliches Feedback bekommen, dass zwei Museumsbesucherinnen angegeben haben, dass aufgrund dieser Bruchfuge sie darauf geschlossen haben, dass unterhalb die Beine, das muss halt, also diese Füße, das muss original sein und alles, was darüber ist, das muss ja dann quasi neu sein, weil da ist ja eine Bruchfuge. Und manche haben nach Abschluss der Umfrage uns dann nochmal persönlich gefragt, was ist hier wirklich alles original? Also das war auch so eine Frage, die ein bisschen ja, zum Nachdenken angeregt hat. Und auch eine allgemeine Beobachtung, die wir gemacht haben, die mich persönlich sehr gefreut hat, war, dass bei der ersten Frage standen die Museumsbesucherinnen mit einem gewissen Abstand, mit einer gewissen Distanz zum Objekt. Aber spätestens bei der zweiten Frage sind alle wirklich zum Objekt hingegangen und haben es sich wirklich genau angeschaut. Sind von allen Seiten gegangen, haben wirklich gesucht und sich wirklich eigentlich darauf eingelassen und sich mit dem Objekt auseinandergesetzt. Und das hat mich wieder ein bisschen daran erinnert, wie wir in den vorherigen Folgen gesprochen haben, dass es schon einen Unterschied macht, wie man Lesbarkeit aufnimmt, ob man jetzt aktiv oder passiv ins Museum geht und sich die Objekte betrachtet, was da für einen wichtig ist. Aber natürlich anhand dieser Fragen waren sie dazu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, die meisten werden wahrscheinlich an diesem Objekt vorbeigegangen und so haben sie sich doch wirklich diese 3 Minuten oder manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, sich Zeit genommen, sich das intensiv anzuschauen und das fand ich eigentlich ziemlich cool.
Frage 3 hat sich dann etwas intensiver mit den Fehlstellen beschäftigt, nämlich was denken die Museumsbesucherinnen über die Fehlstellen? Da hat ein kleiner Bruchteil, also ca. 6%, gesagt, dass die Fehlstellen kaum auffallen. Ebenso ein kleiner Bruchteil hat gemeint, dass die Fehlstellen es schwer machen, das Objekt zu verstehen. Noch weniger Leute waren der Meinung, dass die Fehlstellen stören. Wir haben auch die Auswahl Sonstiges gegeben, das war auch ein kleiner Prozentteil. Aber der Großteil der Antworten, nämlich mehr als 80%, haben betont, dass die Fehlstellen das Alter des Objekts unterstreichen. Also für die Museumsbesucherinnen ist es vollkommen in Ordnung oder verständlich oder auch es wird unterstützt, dass nicht alle fehlenden Bereiche ergänzt, dass nicht alle Fugen geschlossen sind, sondern dass das Objekt einen gewissen Schaden aufweist, weil es für sie das Alter des Objekts unterstreicht. Hier möchte ich aber auch noch betonen, das haben wir retrospektiv jetzt auch festgestellt, dass wir natürlich nicht andere Werte abgefragt haben. Wir haben die Frage bewusst formuliert, ob das die Fehlstellen das Alter des Objekts unterstreichen. Wir hätten natürlich auch sagen können, unterstreichen die Fehlstellen die frühere Nutzung des Objekts, unterstreichen die Fehlstellen, dass das Objekt einmal einen Schaden erlitten hat oder zerbrochen wurde, also vielleicht schlecht gehandhabt oder gehandelt wurde. Man hätte dann natürlich viel, viel mehr Antwortmöglichkeiten geben können und wir haben dadurch die Antworten ein bisschen gesteuert hin auf den Alterswert. Aber ich fand es trotzdem auch spannend, dass eigentlich wirklich die meisten, also mehr als 80%, gesagt haben, die Fehlstellen unterstreichen einen gewissen Wert des Objektes und sie wollen nicht, dass noch mehr geschlossen wird.
Genau, das beantwortet eigentlich dann auch schon die Antworten von der 4. Frage. Sollten mehr Fehlstellen geschlossen und fehlende Teile ergänzt sein? Da haben wirklich ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz, 7% mit Ja, alles soll geschlossen werden. Ein bisschen mehr, aber auch ein sehr geringer Teil mit 11% haben gesagt, ja, es sollten alle Fehlstellen außer Kopf, Gliedmaße und Attribute geschlossen werden. Und der Großteil mit 81% hat geantwortet, nein, es sollten nicht mehr Fehlstellen geschlossen werden. Das hat mich auch sehr gefreut, weil es gab ein Feedback von jemandem, der gesagt hat, ja, es ist eh klar, man möchte, dass alles geschlossen ist, man möchte, dass alles ergänzt ist. Das ist eh klar, dass jeder Mensch sich lieber eine vollständige Figur anschaut als eine, ja, fragmentierte. Und hat ganz offen gelegt, dass er sagt, ja, er möchte, er weiß, dass es eh falsch ist, aber er möchte, dass alles geschlossen ist. Und es hat sich aber gezeigt bei der Umfrage, dass das nicht der allgemeinen Meinung entspricht, sondern dass einfach 81% möchten, dass nicht mehr Fehlstellen geschlossen werden. Natürlich glaube ich, dass diese Gruppe, die gesagt hat, was wir auch etwas gelenkt haben in unserer Fragestellung mit die Fehlstellen unterstreichenden Alterswert, insofern wurde ein Wert etabliert, nämlich der Alterswert wurde ins Spiel gebracht und viele haben damit argumentiert, naja, aufgrund des Alterswertes dürfen oder können nicht mehr Fehlstellen geschlossen werden, weil dann würde man ja diesen Wert zunichte machen. Also ich glaube, dass die gleiche Gruppe, die geantwortet hat, ja, die Fehlstellen unterstreichen den Alterswert, auch angegeben haben, dass natürlich nicht mehr Fehlstellen aufgrund dessen geschlossen werden dürfen. Also da hat dieser Wert eine sehr wichtige Rolle gespielt und wie Martina schon gesagt hat, wenn man jetzt andere Werte angegeben hätte, dann hätte es auch zu einem anderen Ergebnis führen können.
Ich glaube, was auch ein bisschen dazu beiträgt zu diesen Antworten ist, dass wenn wir uns die Antikensammlung im Kunsthistorischen Museum vor Augen führen oder die Herangehensweise der Restauratorinnen dort, ist das große Erscheinungsbild, dass einfach nicht viel ergänzt wird. Das ist in anderen Ländern, glaube ich, ganz anders in Museen. Da gibt es viel mehr großflächige Ergänzungen, wo auch vielleicht ganze Gliedmaßen in Naturstein geviert, also ergänzt werden, um die Skulpturen vollständiger zu machen. Das ist einfach eben im Kunsthistorischen Museum nicht so. Das heißt, vielleicht ist es auch so, dass der Blick der Besucherinnen insofern geprägt ist, dass sie einfach diese Fehlstellen als erwartungsgemäß oder als für die Sammlung dort passend interpretieren. Also, dass sie es jetzt eher störend finden würden, wenn Objekte wirklich vollständig rekonstruiert werden oder vollständig sind. Also, der Blick ist es einfach so gewohnt, dass da fehlt ein Kopf, da fehlt eine Hand, da gibt's Ausbrüche, da gibt's Risse, die nicht geschlossen sind. Was zeigt, dass man durch Restaurierung schon noch einen großen Einfluss darauf hat, wie die Erwartungshaltung gegenüber Objekten im Museum ist.
Ja, natürlich das. Aber was man auch sagen muss, also wir sind mit einer Kollegin, die im Kunsthistorischen Museum arbeitet, auch durchgegangen und sie hat uns einiges über die Objekte berichtet und uns gezeigt, wo eben Vierungen, also die Ergänzung in Naturstein, was du angesprochen hast, wo das durchgeführt wurde, wo Ergänzungen durchgeführt worden sind. Und man muss da auch festhalten, das fügt sich halt alles auch sehr gut in den umliegenden Bestand ein. Das heißt, wenn man jetzt nicht den geschulten Blick hat, dann fallen diese Ergänzungen auch kaum auf. Ich glaube auch, dass die meisten Leute der Umfrage diese geschlossene Bruchfuge überhalb des Knies auch nicht wahrgenommen haben, weil unser Ziel bei der Restaurierung ist es auch, alle neu eingebrachten Materialien so dem Bestand anzupassen, dass sie sich dem Bestand unterordnen, dass sie sich so integrieren, dass sie nicht auffallen, dass sie nicht wahrgenommen werden, keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Somit ist zum Beispiel die Struktur des eingebrachten Mörtels, schaut er dem umgebenden Marmor sehr ähnlich. Es ist zwar unter Niveau ausgeführt, das heißt, es gibt eine kleine Stufe nach unten, dass man schon bei näherer Betrachtung erkennt, diese Fuge wurde mit etwas geschlossen, mit einer Masse. Aber bei der Betrachtung fällt sie zuerst einmal nicht auf. Auch von der Farbe, von der Oberflächenbeschaffenheit, ist sie rau, ist sie glatt, geht sie mit der Form mit. Das sind so viele Kriterien, die wir als Restauratoren beachten und in die Ausformung der Ergänzungen, dass diese Gedanken damit einfließen. Das ist ganz zentral für uns. Und am Ende der Restaurierung versuchen wir, dass unsere Vierungen, Ergänzungen nicht auffallen. Das heißt, oder ich gehe jetzt davon aus, dass die meisten Museumsbesucherinnen das dann auch nicht so wahrnehmen. Und wie du auch sagst, das Kunsthistorische Museum hat ja auch diese Herangehensweise, dass eben nicht alles ergänzt wird, dass nur das, was notwendig ist. Aber eben, das ist dieser schmale Grat, wie viel ergänzt man, wie viel mutet man einem Museumsbesucher zu, das eben fehlt, was kann man auch überhaupt wieder ergänzen, weil wir wissen ja nicht auch anhand von Fotos, wie es vorher ausgesehen hat. Also das finde ich, sind so viele Fragen, die dann zusammenkommen, wie man da mit diesem Objekt umgeht. Aber eben umso mehr finde ich, dass da diese Umfrage vielleicht dabei hilft, auch für uns. Wir müssen uns nicht so einen Stress machen. Weniger ist mehr. Es dürfen Fehlstellen gezeigt werden. Es ist in Ordnung. Das finde ich eigentlich, also das habe ich persönlich mitgenommen.
Und vielleicht auch, dass es speziell beim Umgang mit Bruchfugen, also es würde mich interessieren, ob es jetzt einen Unterschied gemacht hätte, wenn diese Fuge überhaupt nicht geschlossen worden wäre oder auf Niveau, sprich mit der Originaloberfläche abschließend. Weil, wie wir ja festgestellt haben, die Risse und Fugen waren überhaupt kein Thema für die Museumsbesucherinnen. Das heißt, wäre es vielleicht für sie auch kein Thema gewesen, wenn wir sie gar nicht geschlossen hätten. Aus konservatorischer Sicht ist es ja im Innenbereich, wo wir jetzt mit keiner direkten Witterung, mit keinem Regen, der über die Skulptur läuft, das ist ja oft eine Argumentation für die Schließung von Fugen, um den Wasserablauf zu verbessern und damit sich kein Wasser in diesen Fugen ansammelt, beziehungsweise keine Pflanzen darin wachsen können, also sich Samen sammeln können und dann Pflanzen rauswachsen oder so, dass wir Fugen schließen, speziell auf Niveau. Im Innenbereich wäre das ja eigentlich nicht notwendig, weil es regnet dort nicht, es gibt dort auch keinen Pflanzenwuchs. Also das sind für mich einfach so Fragen, ja, vielleicht könnte man auch jede Ergänzung komplett lassen dann im Innenbereich oder alles auf Niveau schließen.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und in diesem Zusammenhang, finde ich, passt es auch ganz gut zu unserer letzten Frage. Ist der ursprüngliche Kontext, also Aussehen, Aufstellungsort und Nutzung, für sie gut nachvollziehbar. Das war ja ein ganz buntes Diagramm. Die Hälfte versteht den Zusammenhang und es ist ausreichend erklärt und sie akzeptieren, dass es Fehlstellen gibt. Und die andere Hälfte sagt, naja, der ursprüngliche Kontext ist nicht so ganz klar und sie hätten gern mehr Informationen. Und hier haben wir Auswahlmöglichkeiten gegeben, wie diese zusätzliche Information aussehen kann. 7,7% haben gesagt, nein, sie hätten gerne eine Replik, also eine Kopie des Objektes, ohne Fehlstellen, also ganz komplett vollständig daneben. Der gleiche Teil, auch 7,7%, haben gesagt, nein, sie hätten gern eine grafische Visualisierung, also eine Zeichnung oder eine Grafik daneben. 6%, also noch weniger, haben gesagt, na, sie hätten gern eine digitale Rekonstruktion. Da haben auch viele ein Feedback gegeben, in anderen Museen gibt es oft neben den Figuren QR-Codes, die man scannen kann und dann hat man eine digitale Rekonstruktion am Handy und dass sie das sehr ansprechend finden. Und doch der Großteil von dieser Rubrik mit 18,8% haben angegeben, dass sie gerne mehr Infotext hätten. Und da haben wir auch sehr oft die Rückmeldung erhalten, dass Besucherinnen es schwierig fanden, den Infotext zu finden, dass die Art des Infotexts jetzt für sie nicht so ergiebig war, dass sie da gern mehr gehabt hätten. Und das wurde eigentlich oft eher mit einem negativen Feedback versehen. Wie hast du das empfunden?
Ja, also das kann ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen, dass es nicht einfach war, den Infotext auf Anhieb zu finden, weil der an der Seite, an der Wand, gemeinsam mit den Infotexten der anderen umliegenden Objekte angebracht war. Also es hat schon ein bisschen gedauert, bis man sich da zurechtgefunden hat. Was ich spannend fand, war doch, dass eigentlich relativ wenige diese digitale Rekonstruktion favorisiert haben, weil ich das Gefühl habe, so, wenn man sich die Museumslandschaft anschaut, dass doch jetzt gerade das große Ding ist. Alles muss mittels 3D-Scan irgendwo präsentiert werden. Virtual Reality, Augmented Reality, also diese ganzen Experiences, die es da gibt, das wird total gehypt. Hat man so das Gefühl, das ist das Ding und jedes Museum muss das haben, aber fragt man die Museumsbesucherinnen, waren es eben nur 6%, die eigentlich das sich gewünscht haben und viele wären mit mehr Text oder einer grafischen Visualisierung zufrieden gewesen. Also vielleicht muss nicht immer das High-End sein in jedem Museum.
Ja, da hätte ich auch ehrlich gesagt ein anderes Ergebnis erwartet. Aber ich muss sagen, ich war wirklich sehr, sehr happy, dass wir diese Umfrage gemacht haben, dass so viele daran teilgenommen haben und auch welche Informationen einfach wieder daraus generieren konnten. Deswegen freue ich mich umso mehr auf unseren zweiten Teil der Umfrage, weil natürlich wissen wir jetzt aus dieser befragten Menge, was Museumsbesucherinnen über dieses Objekt denken. Und jetzt wollen wir aber auch mal schauen, was denn die Expertinnen, also Restauratorinnen und Leute, die in diesem Bereich arbeiten, wie sie über Lesbarkeit denken. Und dazu haben wir auch eine Expertinnenumfrage vorbereitet, die wir in der nächsten Folge auswerten werden. Und dann machen wir auch eine Gegenüberstellung und ein kleines Fazit, was wir denn für die Zukunft mitnehmen können und ob vielleicht ein Umdenken in der Restaurierung notwendig ist.
Dann bis zum nächsten Mal, liebe Anna.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna.
Bis bald, liebe Martina.